Willkommen zum Podcast Raus aus der Bulimie. Wie viel mehr ist noch möglich? In diesem Podcast geht es darum, dass ich dir Inspirationen mitgebe, dir aufzeige, was es für andere Möglichkeiten gibt, welche Sichtweisen du allenfalls verändern kannst, damit du wirklich Mut bekommst, damit du inspiriert wirst und deinen Weg aus der Bulimie zurück ins Leben wirklich erfolgreich gehen kannst, so dass dein Leben dir wieder Spaß macht, dass es erfüllt ist und du einfach glücklich bist und dein Leben genießt. Heute geht es darum, dass ich dir meine Geschichte erzähle. Ich nehm dich mit auf eine Reise in mein Leben. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meine Biografie, meine Geschichte. Wer bin ich? Ich bin die Andrea Ammann, aber wer steckt denn dahinter? Was steckt dahinter? Wie viel habe auch ich gelitten in meinem Leben? Ich war nicht immer so, wie ich heute bin. Und trotzdem bin ich dahin gekommen. Und das möchte ich hier heute ein bisschen aufzeigen. Was natürlich ganz wichtig ist, wirklich, dass du dran denkst, diesen Podcast zu abonnieren, zu bewerten, mir 2-3 Sätze dazulassen, wie es dir gefallen hat, weil das ist sehr, sehr wichtig. Damit können weitere ganz, ganz viele wertvolle Menschen, großartige Frauen wie du auch, davon profitieren, von den Inhalten, die ich euch da mit an die Hand gebe. Ja, gut, dann lass uns loslegen. Mein Name, wie schon gesagt, ist Andrea Ammann. Ich bin im Jahr 1972 in der Schweiz, in Muri, Aargau, auf die Welt gekommen, bin dann aber scheinbar sofort umgezogen mit meinen Eltern an den Untersee. Der Untersee, der untere Teil vom Bodensee, wo der Rhein da durchfließt, dann kommt noch der Untersee und nachher ist dann ganz der Rhein. Da in diesem kleinen Teil vom Bodensee bin ich aufgewachsen. Ich habe es unglaublich genossen, also ich habe vor allem den See genossen. Es war wunderschön, ich bin da mit meinen Eltern, mit meinen 2 Geschwistern, ich habe einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder, aufgewachsen und habe das Leben so als Kind und Jugendliche natürlich ganz anders verbracht, als die Kinder und Jugendlichen es heute verbringen. Zum Beispiel hatte ich mit 28 Jahren mein erstes Handy. Das können sich die Jungen heute nicht mehr vorstellen. Also auch meine Kinder, die jetzt mittlerweile schon zum Teil erwachsen sind, die können sich das nicht vorstellen, dass es das überhaupt gegeben hat. Bei uns war das Telefon im Gang, also im Flur an der Wand. Also wir mussten, wenn wir telefonieren wollten, im Flur in der Wohnung telefonieren. Genau, also ich bin schon ein bisschen älter und trotzdem habe ich auch die Technik von Podcast mittlerweile gelernt und weiß, wie es geht und habe natürlich auch ganz viel Spaß an diesen Möglichkeiten, die sich uns heute bieten. Aber zurück. Ja, ich bin aufgewachsen als kleines Mädchen. Ich mag mich daran erinnern, dass ich sehr viel wahrgenommen habe, dass ich sehr viel gewusst habe, dass ich sehr viel gespürt habe. Als kleines Mädchen schon. Ich habe immer auch gespürt, wow, wenn gerade bei meinen Eltern nicht alles ganz rund läuft und habe das schon gemerkt, bevor sie gestritten haben. Sie haben dann auch sehr viel gestritten. Aber ich habe immer schon vorher gemerkt, dass da was in der Luft liegt, so diese Energie. Und das habe ich an ganz vielen verschiedenen Stellen wahrgenommen, gefühlt, gespürt, gewusst, ohne es kognitiv zu wissen, schon als kleines Mädchen. Und wurde dann auch immer wieder quasi ruhig gestellt. Ich habe dann auch ab und zu Fragen gestellt, natürlich wie die Kinder so sind. Die Dinge, die ich wahrgenommen habe, die ich gefühlt habe, die habe ich einfach geäußert, habe gefragt, wie ist das? Oder du, der hat im Fall, der wird das und das machen oder so. Und da habe ich dann wirklich von verschiedenen Seiten, von meinen Eltern, von Lehrpersonen, von anderen erwachsenen Menschen immer gehört, das kannst du nicht wissen, sei doch ruhig und hör mal auf mit diesem Quatsch, woher hast du das? Ja, und so habe ich dann als kleines Mädchen irgendwann für mich entschieden, ganz allein für mich, dass ich wahrscheinlich irgendwie komisch bin. Dass das, was ich da wahrnehme, das, was ich fühle, das, was ich weiß, ohne es kognitiv zu wissen, dass das nicht gut ist, dass das nicht sein darf oder dass man das einfach nicht tut, man das einfach nicht fragt und so weiter. Und da habe ich dann schon immer mehr so für mich gemerkt, okay, wo muss ich was sagen, wo muss ich wie mich verhalten, wo sind welche Dinge gefragt und wo muss ich mich wieder anders anhalten. Also ich habe sehr schnell angefangen, mich anzupassen. Und dieses Angepasstsein, ja, das hat mich dann wirklich auch viele Jahrzehnte danach immer wieder begleitet, weil ich damit dann nicht mehr in Frage gestellt wurde, weil ich damit dann auch mit diesen Intuitionen, mit diesem Fühlen, mit diesem Wahrnehmen nicht mehr konfrontiert wurde, weil es ja scheinbar nicht sein darf, weil das schlecht ist, weil das nicht gut ist, weil man das nicht hat. Ich habe unglaublich schnell gelernt, was man tut, wie man es tut und was man auch nicht tut. Und habe dann für mich so entschieden, ja, das wird jetzt wohl das sein. Also da muss ich mich jetzt dran gewöhnen und ein bisschen umdenken, aber das passt schon so. Es hat nie so richtig gepasst. Ich habe aber trotzdem recht gut gelebt damit, sage ich mal. Habe irgendwie wie den anderen Teil einfach zur Seite gelegt und den auch nicht mehr angerührt. Ich habe den da irgendwo gut versteckt und verpackt, dieses Wissen. Und trotzdem war es ja ein Teil von mir. Ich konnte es einfach nicht mehr, ich sage mal, hervornehmen, weil dieses Hervornehmen ja dann wieder dieses Falschsein mir aufgezeigt hätte. Ja, ich bin also da aufgewachsen mit meinen zwei Brüdern. Wir sind sehr, sehr einfach aufgewachsen. Ich mag mich erinnern, ich zähle das manchmal meinen Kindern heute, wenn sie irgendwie finden, sie haben zu wenig Platz oder irgendwas zu wenig. Dann sage ich, wisst ihr was, ich bin bis zur Oberstufe, bis zur siebten Klasse habe ich ein Zimmer mit meinem zwei Jahre älteren Bruder geteilt. Der war dann in der neunten Klasse schon und wir hatten so ein Schlauchzimmer und auf der einen Seite stand mein Bett, ein 90 cm Bett. Heute gibt es ja schon diese schönen großen breiten Betten, auch für Kinder und so. Also ein 90 cm Bett. Dann hinten ein Gestell, wo ich ein paar Bücher einordnen konnte. Und ich hatte dann auch noch einen Pult an dieser Wand. Mein Bruder hatte auf der anderen Wand dasselbe. Ein Bett, ein Gestell und einen Pult. Ja, so sind wir, so bin ich aufgewachsen oder ich mit meinen Brüdern. Sehr, sehr einfach und auch ein bisschen beziehungslos. Ich möchte an dieser Stelle wirklich festhalten, dass ich niemandem irgendeine Schuld gebe an den Dingen, die noch alle in meinem Leben passiert sind, die anders hätten sein können, aber die schlussendlich genauso richtig waren, alles, wie es war. Und es trifft weder meine Mutter, noch mein Vater, noch mein Ex-Mann, noch irgendwen eine Schuld an irgendetwas. Schlussendlich war ich ja auch immer daran beteiligt, diese Dinge, die da sich dann ereignet haben, zu wählen, da mitzumachen, dabei zu bleiben und nicht einfach auszusteigen. Und das ist mir ganz wichtig, einfach, dass da, ich habe mit allen Menschen Frieden geschlossen und ich gebe niemandem irgendeine Schuld an irgendetwas, weil schlussendlich sind all diese Learnings, all diese zum Teil extrem herausfordernden Situationen ein Geschenk gewesen. Ein Geschenk, dass ich so viel lernen durfte über mich, über andere Möglichkeiten, natürlich über, wie komme ich über eine Sucht hinaus dann schlussendlich, dass ich schlussendlich da bin, wo ich jetzt bin und die letzten Jahre Großartiges kreiert habe, um wirklich weitere Frauen frei werden zu lassen. Das ist meine Passion und darum auch, ich habe mit allen Frieden geschlossen und ich habe keinen Groll mit niemandem und das ist mir ganz wichtig, auch hier festzuhalten, auch für meine Mami, dass ich mega gern habe und sie auch in dieser Kindheit von mir nur ihr Bestes gegeben hat. Aber trotzdem, für mich war ich einsam. Ich war ein Kind, ich war super in der Schule, ich habe ganz viel Sport gemacht, ich war immer draußen. Wir haben irgendwie Rollerskates, habe ich ganz oft gefahren. Wenn es da neu geteerte Straßen oder Plätze gab, war ich die Erste, die da so Kunststückchen gemacht hat mit diesen Rollerskates. Damals waren es noch die mit 4 Rädern da, 2 und 2 nebeneinander, also die ein bisschen fetten Dinger. Ich habe einfach für mich damals schon als relativ junges Mädchen, so ab Kindergarten, Schulalter, gemerkt, dass ich die Verantwortung und mein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Dass ich mich da nicht auf meine Eltern verlassen kann, weil die mit sich selbst beschäftigt waren. Und habe das eigentlich auch recht gut gemacht. Also eben, ich habe viel Sport gemacht, nicht weil ich irgendwie Leistung haben wollte, sondern weil ich einfach Spaß dran hatte. Ich war ein Bewegungsmensch. Ich habe es geliebt, mich zu bewegen, Geräteturnen zu machen. Und ich habe aber auch Tischtennis gespielt. Ich habe Crosslauf gemacht. Ich habe Langlauf und Skifahren. Ich habe unglaublich viele Dinge gemacht. Einfach, ich glaube, im Nachhinein auch ein Stück weit, dass ich weg von zu Hause war. Das war so, was noch praktisch eigentlich, dass ich ganz viel Trainings hatte und da einfach immer nicht oft zu Hause sein musste, weil es wirklich sehr oft Streit gab, weil ich abends manchmal wirklich Angst hatte um meine Eltern, entweder bringt der eine Elternteil den anderen um oder umgekehrt. Das konnte ich auch nie aussprechen. Ich war da ein kleines Mädchen, bin da manchmal nachts an der Tür gestanden, also vor der geschlossenen Türe, und habe da gehorcht und hatte Angst, dass die sich nichts antun. Aber ich konnte ja mit niemandem darüber reden. Also ich habe damals schon ganz viel quasi mit mir allein ausgemacht. Das habe ich weitergezogen. Ich war gut in der Schule. Dann kam es dazu, dass die einen mich Streber genannt hatten. Immer wieder, ja, die Andrea, die ist ja so gut, du lernst ja und Streber und bla bla bla. Das war für mich auch wieder so eine Bewertung und so ein Hammer. Ich habe nämlich gar nichts gelernt. Ich konnte es einfach. Aber da habe ich gemerkt, okay, damit die dich gern haben, damit die dich nicht bewerten oder nicht in eine Streberschublade, weil ich wollte ja gleich sein wie alle. Ich wollte unbedingt nicht anders sein. Das war mir unglaublich wichtig, weil anders sein ging für mich nicht. Das war so, nein Leute, ich will dazugehören. Und zwar möglichst um jeden Preis. Also habe ich geschaut, was muss ich tun, damit die mich da aus dieser Streberschublade wieder rausnehmen und wieder in ihren Raum reinlassen. Ja, da habe ich halt angefangen, extra schlechte Noten zu schreiben. Im Sport etwas weniger gut zu sein, etwas langsamer zu rennen, laufen. Deutsch, in Hochdeutsch ist es, glaube ich, laufen. Also rennen, laufen ist spazieren. Also Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ganz, ganz spannend. Wenn ich das rückwirkend beobachte, ist das natürlich ein System, das ganz viele Frauen mit Bulimie tatsächlich entwickeln, damit sie ja nicht anders sind, damit sie ja in diesen Rahmen, wie man sein muss, wie man sein soll, wie man reinpasst, wie man, ich sag mal, angenommen, wertgeschätzt und anerkannt wird, weil das ist ja schlussendlich etwas, was jeder Mensch möchte. Jeder Mensch möchte anerkannt werden. Jeder Mensch möchte geliebt werden. Nur habe ich auch mit den Jahren erkannt, dass das nicht der Weg ist, indem ich mich immer kleiner mache, immer mehr runterfahre, nur um vom Außen Anerkennung zu kriegen. Das habe ich aber erst viel, viel später erkannt. Ich habe mich da also klein gemacht, schlechte Noten geschrieben, langsamer gelaufen oder gerannt. Und es war soweit okay. Ich habe schon so immer ein bisschen das Gefühl gehabt von, ich bin eigentlich lieber allein. Irgendwie versuche ich schon dazu zu gehören, aber irgendwie passe ich doch nicht so ganz rein. Und ja, so habe ich also meine Jugendzeit verbracht, und dann war so die Zeit, wo die erste Liebe kommt, dann kommt die Ausbildung, was willst du lernen, du musst eine Lehre machen. Ich habe da verschiedene Schnupperlehren gemacht, ich habe Goldschmied Schnupperlehre gemacht, ich habe Schmuck gezeichnet, ich durfte Schmuck kreieren, also wirklich auch von Hand da formen und machen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und der Goldschmied hat gesagt, wow, Andrea, du hast mega Talent. Und ich bin nach Hause und ich durfte da 3 Tage schnuppern gehen und ich habe meinen Eltern gesagt, ich will Goldschmiedin werden und dann haben sie gesagt, ja, hast du die Lehrstelle da? Dann habe ich gesagt, nee, er nimmt keine Lehrlinge, weil er ein zu kleiner Betrieb ist, aber er hat einen Bekannten, der ist in Zürich und die Berufsschule ist auch in Zürich. Da war Zürich? In Zürich war damals noch der Platzspitz. Zürich war so weit weg, wir da am kleinen Steckborn am Untersee nach Zürich. Das Mädchen von diesem Dörfchen da nach Zürich. Nee, es kommt nicht in Frage. Einfach kommt nicht in Frage. Erledigt, kommt nicht in Frage. Nicht, was gibt es für Möglichkeiten? Okay, es ist ein Wunsch, gibt es allenfalls noch irgendwo anders Ausbildungsplätze und Berufsschulen oder so? Oder ist das das Einzige? Wie stellst du dir das vor? Wie könnten wir das klären? Nichts, einfach kommt nicht in Frage. Dachte ich so, ja, okay, super, danke vielmals. Und dann habe ich geschaut, was gibt es sonst noch? Damals war so Hochbauzeichner, war so was Angesehenes. Ich habe gern gezeichnet, ich habe gern technisch gezeichnet. Ich habe damals auch in der Schule, bin ich mit den Jungs ins technische Zeichnen, anstatt in die Hauswirtschaft. Ich habe einen coolen Lehrer gehabt damals in der Oberstufe, der mir das erlaubt hat, der mein Talent im Zeichnen auch entdeckt hat. Und er hat wirklich mir das so organisiert, dass ich da mit diesen Jungs ins technische Zeichnen durfte und nicht in die Hauswirtschaft musste. Also das hat mir mega Spaß gemacht und dann war es so, lag es auf der Hand, okay, du machst jetzt eine Lehre als Hochbauzeichnerin. Ja, war gut, war so weit okay. Und da hat es dann auch tatsächlich angefangen, wo ich 16 war das erste, ich sag mal, einschneidende Lebensereignis von einigen, die noch folgen werden, wo die Bulimie angefangen hat. Nicht die Bulimie, zuerst die Magersucht. Und zwar war es eine Vergewaltigung. Das ist passiert an einem Abend und ich bin dann nach Hause, völlig verwirrt, völlig verstört und konnte ja mit niemandem darüber reden. Weil ich irgendwie, wie sollte ich das meiner Mama erzählen? Wir haben nie über irgendwie Sex oder Liebe oder Körper oder keine Ahnung was geredet. Das war so tabu bei uns. Auch nicht über Beziehungen oder was ist Liebe, was ist irgendwie eine erfüllende Beziehung und solche Dinge. Also habe ich dieses Erlebnis gehabt und gedacht, okay, ich bin schuld, Das kennst du ganz bestimmt auch, dass wenn irgendetwas passiert, was nicht in den Plan passt, was völlig außer Norm ist, dann suchst du den Fehler erst bei dir. Das habe ich gemacht. Ich habe für mich entschieden, ich bin schuld. Kann man heute sagen, krass, aber es war so. Ich habe für mich entschieden, ich bin schuld. Ich habe dann versucht, meinen Eltern quasi zu zeigen, hallo, es ist etwas nicht gut, indem dass ich angefangen habe, nichts mehr zu essen. Ich habe dann wirklich ein paar Tage, Wochen, noch ein paar Gürkchen gegessen, ein paar Tomätchen und sonst nichts. Und ich habe sehr schnell abgenommen. Ich war immer sportlich, gut in Form, aber da habe ich wirklich ein paar Kilos sehr schnell abgenommen. Das ist dann meiner Mutter zwar aufgefallen, die hat dann aber gesagt, Andrea, iss wieder. Iss mehr. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, in der Schule habe ich gegessen und da habe ich gegessen und auf der Arbeit habe ich gegessen. Also ich habe Ausreden en masse produziert, aber man sah es ja. Man hat es gesehen am Körper, warm, das ging runter. In der Berufsschule haben sie es gemerkt, aber da habe ich auch einfach gesagt, du, ich weiß nicht, ich esse ja und irgendwie geht es einfach nicht mehr so gut. Genau, also ich habe überall, da habe ich wirklich von einem Augenblick auf den anderen so viele Lügen, Ausreden und Dinge kreiert. Das ist so wie so ein ganzer Haufen über mich eingebrochen. Ja, und eben das Krasse ist wirklich, dass ich wirklich da das Gefühl hatte, ich bin schuld und ich habe das niemandem erzählt. Ich habe das, ich glaube, 20 Jahre niemandem erzählt. dann ging es etwa 3 Monate, da ging es einfach immer mehr runter. Also da war es wirklich eine Magersucht am Anfang. Einfach so kurz und heftig und intensiv. Und dann war es so, dass meine Mama dann irgendwie interveniert hat und gesagt hat, wow, okay, Andrea, du musst zum Arzt. Da ist was. Hat sie mich zu einer Frauenärztin geschickt. Ich war ja noch nie bei einer Frauenärztin. Mit 16 damals war das mega früh. Das waren andere Zeiten damals einfach. Das war unglaublich früh. Und ich dachte so, was soll ich bei einer Frauenärztin? Ich ging dahin. Und ja, es war spannend. Ich musste dann da quasi versprechen, dass ich wieder zunehme. Dann irgendwie alle 2 Wochen zur Kontrolle. Da habe ich jeweils Gewichtssteine in die Hosensäcke genommen oder habe 3 Liter Wasser vorher getrunken, nur damit es ein bisschen mehr ist. Dann haben die irgendwie entschieden, dass ich zu einem Psychologen muss. Genau, also die haben irgendwen gesucht oder irgendwen gewusst, der das macht, und haben mir die Adresse auf ein Zettelli geschrieben. Damals gab es noch keine Google Maps und solches Zeugs, also Zettelli, irgendwie Karte in Papierform studiert, wo ist das etwa. Das war in der Stadt, in einer größeren Stadt nebenan, da bin ich da hingegangen mit diesem Zettelli als so 16-jährige irgendwie völlig verwirrte junge, ich sage wirklich junges Mädchen, ich war keine junge Frau, ich war wirklich ein Mädchen. Ich hatte keinen Plan vom Leben, von der Welt. Ich hatte einfach die Idee, ich bin schuld, aber das Gefühl von das, was da passiert ist, ist nicht korrekt. Und trotzdem konnte ich es nicht einordnen und war einfach, habe entschieden, dass ich schuld bin. Und jetzt musst du dir vorstellen, also, ich habe so ein Zettelli, wo dieser Psycholog zu finden ist und ich habe einen Termin und ich gehe dahin. Dann komme ich so in ein altes Haus, Holztreppe, so diese durchgelatschten Holzstufen, die knarren, es ist düster da drin, so, dann komme ich zu dieser Tür, klopfe an, ja, dann gehe ich rein und dann ist es da noch viel dunkler. Es ist ein alter Schreibtisch, der überhäuft ist von Zeitschriften und Zeitungen und Büchern. Rauch, der Typ hat geraucht, das war so ein grusiger, Typ, so ein ekelerregender Typ, der war Psychologe. Und hatte so eine ausgeleierte Lederliege. Ich 16, 2 Monate vorher vergewaltigt, keinen Plan vom Leben, dachte, ja gut, also wenn die das sagen, dann muss das wohl gut sein, dann muss das wohl richtig sein. Meine Mama, die hat ja nicht mal, also googeln konnte man damals ja nicht oder ganz exklusiv, aber die wäre auch nicht mitgekommen und hätte den mal kennengelernt und mal gefragt, wie ist es, was haben Sie für Ziele, wie arbeiten Sie und so, sondern du gehst dahin. Und auch da habe ich wieder niemandem was davon erzählt. Ich bin da jede Woche schön brav, wie sich's gehört, hingegangen. Ich habe mich geekelt, ich habe irgendwelche Storys erzählt, da hat gegrübelt und gebohrt in meiner Vergangenheit und es war echt ätzend, wirklich grusig. Genau, und dann parallel dazu war ich dann auch immer mal wieder bei dieser Ärztin und das habe ich ein paar Monate gemacht und dann habe ich gemerkt, wow, Leute, okay, ich bin voll genial. Ich habe die geilste Idee, die es gibt. Ich habe angefangen zu essen und ich habe angefangen viel zu essen und das Gewicht ist wieder relativ zügig rauf. Und dann habe ich gecheckt, okay, shit, wenn ich so weitermache, bin ich in einem halben Jahr ein Elefant oder ein Nilpferd. Also hatte ich die genialste, tollste Idee, die habe ich nirgendwo gelesen. Ich dachte, ich sei wirklich unglaublich schlau und habe angefangen zu kotzen. Ich dachte immer, ja mega, wie geil ist das? Wie cool ist das? Ich kann essen so viel ich will. Ich kann alles essen, was ich will. Und ich werde nicht dick. Das heißt, ich bin im Außen perfekt. Wie geil ist das? Also ich dachte damals wirklich, ich bin super schlau. Ja, und dieses super schlaue System habe ich dann Jahrzehnte mitgetragen. Ich habe dann die Ausbildung abgeschlossen, ich habe verschiedene Jobs gemacht und ich habe jeden Tag, wirklich, ich habe eigentlich gearbeitet und ich habe gefressen und gekotzt. Wirklich Jahrzehnte. Gearbeitet, gefressen, gekotzt und dann noch ein bisschen geschlafen. Sonst habe ich nichts gemacht. Also gelebt habe ich nicht, ich habe existiert und ich habe wirklich jetzt im Nachhinein fast 20 Lebensjahre weggeschmissen. Ich habe funktioniert, also die meisten Menschen haben, also eigentlich niemand hat das gewusst, ich habe das niemandem erzählt und die meisten Menschen, gehe ich davon aus, haben es auch nicht bemerkt. Ich war mega schlau, also Frauen mit Bulimie, die sind ultra schlau. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite für euch selbst, wenn ihr da diesen Weg rausgehen möchtet, auch sehr, sehr schlecht. Weil es nämlich euch selbst behindert, weil ihr euch selbst blockiert, weil ihr euch selbst damit ja eigentlich limitiert und einschränkt und vor allem belügt. Also ich war super im Belügen. Ich habe mega viele Menschen belogen. Ich habe damals eine Beziehung gehabt mit einem Freund. Also der war ein Freund und dann war es eine Beziehung. Und das war super praktisch. Also ich hatte sogar Beziehung. Also wir waren ein super Paar im Außen. Wir haben beide gut ausgeschaut und das war alles ganz, ganz fein. Und da war es dann halt so, dass er hat Kokain geschnupft und ich habe gekotzt. Und er hat es von mir gewusst und ich habe es von ihm gewusst. Und niemand hat irgendwas gesagt, sondern jeder hat quasi dem anderen das Okay gegeben, weil es ja dann indirekt auch das Okay für sich selber ist. Weil wenn ich ja ihm gesagt hätte, hey Schatz, du musst jetzt hier aufhören oder ich möchte das nicht mehr, hätte er mir gesagt, ja Schatz, aber du musst da aufhören und du kannst nicht weiter kotzen. Also war das eine Beziehung, die soweit ja, recht okay war, im Außen super perfekt, auch meine Jobs, ich habe dann in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, habe auch Bauleitungen gemacht, ich war wirklich gut, also ich war gut im Vertuschen, ich war gut im Scheinwelt kreieren, ich war gut im so tun als ob und habe dann aber irgendwann gemerkt, so, das war, wo ich 28 wurde, also etwa 12 Jahre später, also ich habe das einfach weitergekotzt und so getan, als ob alles okay wäre, aber natürlich war ich allein. Es musste alles strukturiert sein, wenn irgendjemand kam oder fragte, Andrea, wollen wir was machen, dann hatte ich keine Zeit oder hatte Ausreden. Das ist wirklich ganz, ganz spannend, was da alles abläuft. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich so mit 28 war ich da in einem Architekturbüro, der Chef, der hat immer sehr viel Alkohol konsumiert und ich habe da irgendwie gemerkt, wow, okay, das hat mich wieder ein Stück weit gespiegelt. Mit der Bulimie ist man ja im Außen eigentlich nicht, soll ich sagen, man fällt nicht auf, wie jetzt jemand, der zu viel Alkohol trinkt oder ein Drogenabhängiger, obwohl Bulimie genauso eine Abhängigkeit und Suchterkrankung ist, wie Alkohol oder Drogen. Und da war es so für mich, wow, okay, shit, das will ich nicht mehr. Und ich war irgendwie auch müde, es war unglaublich anstrengend natürlich, irgendwie 100% im Architekturbüro mit Bauleitungen, irgendwie immer wieder konzentrieren, dazwischen irgendwie Sequenzen zum Kotzen und Mittagessen kurz irgendwie ins Einkaufszentrum rein und raus. Das war schon unglaublich streng. Also, boah. Ich denke jetzt manchmal, ich habe diese Power nur, weil ich damals so viel gemacht habe und so viel verschiedene Dinge gleichzeitig geschafft habe, dass ich jetzt natürlich so viel mehr Zeit habe und so viel mehr Space, um ganz viele neue Dinge zu kreieren in meinem Leben. Also, da war ich wirklich mit diesem quasi Bild von meinem Chef und ich habe dann mich umgeschaut, was gibt's für Kliniken. In dieser Zeit übrigens habe ich ganz viele Therapien gemacht. Also ich bin von Elektroakupunktur bis auf irgendwie Geistheilung, bis auf sonstige Akupunktur und Shiatsu und Gesprächstherapie und Bewegungstherapie. Ich habe, glaube ich, alles gemacht, was irgendwie geht. Meistens bin ich irgendwie nach einem Jahr, habe ich wieder gewechselt, weil es nichts gebracht hat. Aber ich habe unglaublich viel ausprobiert und bin da überall jede Woche schön brav hingegangen und immer so getan, als ob ich was tun würde. Ich habe mich natürlich selbst belogen und diese Therapeuten ja auch. Genau, auf jeden Fall habe ich da eine andere Lösung gesucht. Da habe ich die Villa gefunden in Winterthur. Das war so eine alte Villa, wirklich im Wald, oben im Goldenberg, für einen stationären Aufenthalt. Ich mag mich erinnern, wo ich da hochgefahren bin und mit diesem Leiter das erste Gespräch hatte. Ich wusste eigentlich, also da kam so dieser Impuls von der Intuition. Das schaffst du nicht und das macht keinen Sinn hier, weil schon in diesem Gespräch 90% nur ums Gewicht ging, um Essen, um Zunehmen. Ich musste unterschreiben, dass ich da an Gewicht zulege, weil ich war immer so in der Bulimie, immer so am unteren Rand vom Normalgewicht. Also das hätte auch ein bisschen mehr sein dürfen. Aber ich habe gemerkt, das stresst mich so. Und es war dann wirklich, also ich habe dann aber zugesagt, weil ich einfach wirklich wie weg wollte. Ich habe gemerkt, ich brauche diesen Break. Ich hätte auch besser eine Weltreise gemacht oder wäre nach Bali geflogen oder so. Ich glaub, im Nachhinein wäre das eine bessere Entscheidung gewesen, aber damals war ich noch nicht in diesem Space, das zu wählen oder diese Weitsicht zu haben. Auf jeden Fall habe ich da meine Wohnung gekündigt. Also ich bin bei meinem Freund, der mit dem Kokain dann auch in der Zwischenzeit ausgezogen, hatte eine Wohnung. Ich habe dann diese Wohnung gekündigt, habe alle Möbel in einer Garage eingestellt, habe mich krank schreiben lassen damals. Also ich habe das meinem Arbeitgeber, habe ich das dann erzählt, dass ich diesen Aufenthalt machen will, so etwa 3 Monate oder so. Ja, und bin da mal in die Villa einmarschiert, habe ein Zimmer gekriegt, war wirklich alles sehr, sehr einfach, sehr unsauber. Wir mussten selber kochen, es hat da Therapeuten gehabt, es hat irgendwie Betreuungsmenschen gehabt, es hat verschiedene Therapieangebote gehabt, aber auch unglaublich viel Zeit, die leer war. Und wir haben selber Brot gebacken zum Beispiel und die Küche war auch oft leer, also wir konnten auch da uns in der Küche austoben. Also in der Villa haben ganz viele gekotzt, haben ganz viele, die Magersüchtigen haben nichts gegessen oder wenig gegessen, die mit Bulimie haben gekotzt. Und natürlich dann war jeden Montagmorgen um 7 mussten die Essgestörten, weil es hatte auch noch andere jungen Menschen da, die Essgestörten mussten jeden Montagmorgen um 7 da vor diesem Büro, von diesem Leiter, von der Klinik antreten und dann auf die Waage stehen. Also es ging um Zahlen. Wenn die Zahlen nicht erreicht werden, dann bist du nicht gut genug, dann hast du versagt. Also Kontrolle nicht, wie geht es dir oder was funktioniert, sondern Zahlen. Und auch hier, weißt du, da haben wir Wasser getrunken vorher oder geschaut, dass wir noch irgendwie, keine Ahnung, Luft einatmen oder so. Also ganz krasse Dinge haben wir da durchgegeben. Und ich war 3-mal dann in einem Gespräch, wo er mir das Limit gesetzt hat, wenn ich es nächsten Montag nicht schaffe, dann muss ich raus. Und ich war so, das war ja nochmals Druck und nochmals schlimm, weil ich dann ja für mich auch noch versagt habe und es nicht erreiche. Und das war wirklich, ja, einfach deftig. Und nicht der Ansatz, der wirklich heilt. Das habe ich aber damals auch nicht gecheckt. Ich habe einfach gemerkt, ich bin so unter Druck und ich bin so unter Kontrolle, das funktioniert nicht für mich. Und ich habe es dann nochmals drauf ankommen lassen und bin dann quasi rausgeflogen. In dieser Zeit in der Villa habe ich angefangen zu trommeln. Ich habe meinen jetzigen Ex-Mann durch dieses Trommeln kennengelernt. Ich habe da einen Kurs besucht. Ich habe keine Adresse angegeben, auch keine Telefonnummer. Der hat mich aber ausfindig gemacht und irgendwie hat mir das imponiert damals. Das heißt, ich bin dann von der Villa raus und bin bei ihm eingezogen. Das war so, er war Therapeut, er war ganz was unglaublich Spezielles, ein Mensch, der damals in meiner Sichtweise unglaublich viel konnte, viel wusste und so. Und ja, ich habe immer für mich gewusst, ich liebe diesen Menschen nicht, aber es ist okay. Bin ich quasi versorgt. Sie ist deftig und ich weiß, das ist nicht wirklich fair, aber ich konnte damals nicht anders. Es war okay, also ich habe mich auch engagiert, ich habe im Business mitgearbeitet, ich habe ganz viele Dinge gemacht und schlussendlich haben wir auch zwei wundervolle Mädchen, ich sage mal, kreiert. Zwei wundervolle Mädchen sind daraus entstanden, die Laila und die Malaike, meine zwei ältesten Mädchen, die im Jahr 2000 und 2003 zur Welt gekommen sind, mittlerweile ganz großartige, wirklich tolle junge Frauen geworden sind, wo ich unglaublich stolz auch drauf bin. Und mit diesem Mann, das war ganz spannend am Anfang, dann nach irgendwie 3 Monaten bin ich ausgezogen, weil ich gemerkt habe, oh, das passt nicht für mich. Dann hat er wieder quasi so sich engagiert und ich habe es wieder sehr interessant gefunden, dass sich jemand überhaupt für mich interessiert, weil das ja irgendwie völlig abnormal ist, dass sich jemand für mich interessiert. Und dachte dann, ja gut, also wenn der sich so bemüht, dann lass uns das tun und dann eben haben wir geheiratet sogar und dann ist die Laila auf die Welt gekommen und es war okay. Und ich habe in dieser Ehe, in diesen Jahren, habe ich schon gemerkt, dass sich ganz viel verändert. Ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass ich, dass ich irgendwie weg will, weil es war sehr viel Kontrolle und sehr viel Druck da. Und ich habe gemerkt, wow, das tut mir nicht gut und ich fühle mich immer eingeengter. Und je mehr ich quasi diesem Ich Raum gegeben habe, umso mehr quasi Kontrolle und Druck kam von außen. Und ich habe da wirklich einen Prozess gemacht. Ich wurde dann ja nochmals schwanger in 2003 mit der Malaika und wollte mich da dann eigentlich schon trennen, habe mich aber auch wieder, ich sage mal, umdrehen lassen und habe dann auch wieder gedacht, ja, also spinnst du eigentlich? Du kannst doch jetzt nicht irgendwie quasi diese Ehe aufgeben. Alle sagen, wie toll ihr seid und wie toll dein Mann ist und du findest, das passt nicht. Oder also mach jetzt mal weiter und nimm dich ein bisschen zusammen und schau mal, was du da hast. Also habe ich da wirklich wieder diesen Change gemacht, was ich da ganz, ganz Wertvolles gelernt habe. Dass mein mittlerweile Ex-Mann damals einen Bekannten hatte, der hat Time Therapy gemacht. Und mein Ex-Mann hat gesagt, wir müssten in eine Therapie, weil du wolltest jetzt weg, jetzt müssten wir schauen, dass wir das klären und bla bla bla. Bin ich in diese Therapie zu einem Freund von ihm und der hat so Energiearbeit gemacht und der hat mich unglaublich fasziniert und aber auch inspiriert. Und das war der erste Mensch, wo ich dann auch von dieser Vergewaltigung erzählt habe. Ich bin nach diesem einen Mal zusammen mit meinem Mann, bin ich allein wieder zu ihm gegangen, weil ich gemerkt habe, wow, dieses Gefühl von, da ist was. Da komme ich wieder irgendwie in Verbindung mit mir. Da spüre ich wieder, wer ich bin. Da zeigen sich wieder diese Möglichkeiten. Und da bin ich einige Male hin und ihr glaubt es nicht. Im Mai 2004, also wo die Malaika dann 6 Monate alt war, habe ich aufgehört zu kotzen. Ich habe mich entschieden, auszusteigen. Und zwar war das der Moment, wo ich wirklich so in der tiefsten Hölle war. Es hat sich alles nochmals gezeigt, alles. Ich war völlig überfordert, weil diese zwei Mädchen dann, diese zwei Kleinen, also die Laila war 3,5, die Malaika halbjährig, die hatten verschiedene Schlaf- und Wachrhythmen. Dann hatte ich ein Geschäft, dann habe ich noch bei den Festivals mitgearbeitet. Und es war so viel. Und ich konnte nichts mehr planen, ich konnte nichts mehr kontrollieren, weil diese zwei wunderbaren kleinen Wesen ja verschiedene Rhythmen hatten und ich sie nicht verantwortlich machen konnte für mein ihres Verhalten, habe ich wirklich, also ich war da an einem Punkt Mai 2004, wo ich wirklich gesagt habe, okay, scheiße, entweder bringe ich mich jetzt um oder ich muss radikal, wirklich radikal alles verändern. Und ich habe diese zwei kleinen Mädchen angeschaut und gesagt, okay, Andrea, du weißt, was du zu tun hast. Es berührt mich jetzt noch, wenn ich genau dahin gehe, wieder zurück, Mai 2004. Ich bringe mich um oder ich übernehme die Verantwortung für mich, für mein Leben, für mein Tun und vor allem für diese zwei kleinen Mädchen, die wirklich nichts dafür können. Für diese zwei wundervollen, zauberhaften, magischen Wesen. Und ich habe mich entschieden und ich habe es gemacht. Und seit Mai 2004 kotze ich nicht mehr. Fertig, Schluss, aus. Und ich habe in diesen vielen Jahren seither unglaublich viele Höllen nochmals durchlebt, unglaublich viele Herausforderungen gefaced. Ich habe sie angeschaut, ich bin weitergegangen. Ich habe 3 Jahre später habe ich mich das erste Mal von meinem Mann getrennt, also das wirklich, wirklich, wo ich gesagt habe, ich lasse mich scheiden. Ich habe nochmals 3 Jahre gebraucht, bis ich es wirklich durchgezogen habe, weil auch er da dann gesagt hat, hey, ich nehme dir alles weg und du musst gar nicht meinen, du wirst nichts mehr haben. Und ich habe mich wieder runterdrücken lassen, ich habe mich klein machen lassen. Und und 3 Jahre später war ich wirklich auch wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Schätzelis, zu meinen Mädchen, schaut, wir werden gehen. Und wenn es sein muss, wohnen wir in einer ganz, ganz kleinen Wohnung. Ich gehe im Supermarkt an der Kasse arbeiten und ich verspreche euch, dass wir es schaffen. Ich verspreche euch, dass wir es schaffen. Es ist immer noch emotional. Simon Kleister. Ja, ich habe es wirklich gemacht. Ich habe mich da gelöst. Ich bin meinen Weg weitergegangen. Ich habe die Verantwortung zu 20 Millionen % übernommen. Ich war bereit, wirklich, ich war bereit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle Frauen, die an diesem Punkt stehen, aus der Bulimie ausbrechen zu wollen. Ich war bereit, alles zu verlieren und damit wirklich meine Freiheit und mein Leben zurückzugewinnen. Ah, wie geil ist das und wie wertvoll war diese Entscheidung und wie wertvoll war das, was nachher kam, weil es ist ja dann nicht, ich triff die Entscheidung und dann ist alles super gemütlich. Nee, dann kommen die Herausforderungen. Dann wird's erst noch ungemütlicher. Und wenn du nicht mehr kotzt, dann wird's glasklar ungemütlich, weil du mit allen Dingen hinschauen musst, weil du dich nicht mehr belügen kannst, weil du wirklich diesen Weg gehen musst. Und ich kann dir jeder Frau mit Bulimie wirklich von Herzen, aus tiefstem Herzen wirklich sagen, hey, meine liebe, wundervolle Frau, geh diesen Weg. Es lohnt sich. Auch dann, wenn du denkst, ich drehe durch, ich habe keine Sicherheit mehr, ich habe nichts mehr, geh den Weg weiter. Und es hat sich sowas von gelohnt. Wenn ich jetzt meine Mädchen anschaue, die damals ja noch klein waren, was aus ihnen geworden ist, was für tolle, selbstständige, verantwortungsbewusste junge Frauen die geworden sind. Ich bin wirklich unglaublich stolz. Ich bin auch dankbar dafür, weil es ist nicht selbstverständlich, dass aus diesem Teil, den ich ihnen ja am Anfang mitgegeben habe, auch in der Schwangerschaft habe ich gekotzt, dass das aus ihnen geworden ist. Und dafür bin ich so dankbar. Wirklich unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Es wird ein bisschen länger, dieser Podcast heute, aber ich glaube, da müssen wir einfach durch. also das war für mich ein ganz, ganz einschneidender Punkt, wirklich da mich wirklich frei zu machen, zu sagen, wow, und jetzt lebe ich mein Leben und jetzt bin ich frei und ich stelle mich jeder Herausforderung, die kommt und ich schaue überall hin. Und ich habe mich natürlich auch immer noch dann versucht, ein bisschen zu belügen, ein bisschen Schleichwege zu nehmen, aber das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Du kannst nicht frei sein wollen, nicht mehr kotzen wollen und meinen, die Schleichwege funktionieren noch. Also wenn du anfängst, authentisch und ehrlich zu sein, zuallererst mit dir selbst, wenn du dich wertschätzt, wenn du dich ehrst, wenn du einfach fühlst, dass du einfach okay bist, so wie du bist. Du musst nicht besser, nicht schöner, nicht größer, nicht schneller, nicht irgendwas sein, sondern einfach genauso wie du bist. Das reicht. Und das ist unendlich viel. Ja, dann war ich lange, lange, lange Jahre alleinerziehend, habe gesagt, super, es passt, ich brauche keinen Mann, alles gut. Und dann ist zufällig ein Mann mir über den Weg gelaufen, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und das ist mein jetziger Partner, der Matthias. Wir führen eine glückliche Beziehung, sehr erfüllt, sehr engagiert in allen Bereichen. Wir haben beide zwei total verschiedene Businesses. Wir unterstützen uns, wir gehen getrennte Wege, wir gehen gemeinsame Wege, wir organisieren uns, weil ich bin dann vor 6,5 Jahren nochmals Mama geworden. Ich habe gesagt, ich habe mega gern Kinder und ich kann jetzt nicht sagen, ich will nochmals eins oder ich will keins und ich dachte, ich bin zu alt, das funktioniert nicht mehr, aber die Soraya, meine jüngste Tochter, die jetzt 6,5 ist, die ist reingeflufft, bevor ich irgendwie mehr was überlegen konnte. Auch sie ist nochmals eine Challenge für mich. Auch sie fordert mich überall heraus, ehrlich zu sein, hinzuschauen, weiterzugehen, mein Leben zu leben. Und das ist unglaublich schön, unglaublich streng auch. Ich sage es ganz ehrlich, kleine Kinder in diesem Alter sind auch ganz, auch wieder eine große Herausforderung. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin sehr dankbar, dass sie da ist und ein zauberhaftes Wesen, das ganz, ganz viele Menschen auch wieder inspiriert mit ihrer Art. An den Seminaren bei mir ist sie immer wieder dabei und manchmal an den Calls. Das ist ganz, ganz spannend. Also auch da hat sich ganz vieles nochmals, ich sag mal, eröffnet. Also die Soraya ist ein Kind, das ich tatsächlich ohne Bulimie zur Welt gebracht habe und auch da, es ist alles möglich und es macht einfach Spaß, es ist einfach schön, da zu sein, weiterzugehen und seit vielen Jahren habe ich das, was ich jetzt tue, stetig weiter kreiert. Ich habe angefangen, mal ein paar Menschen zu begleiten, mal irgendwie Tipps zu geben, mal Ratschläge zu geben. Da ging es erstmal so noch um das Gewicht, ums Schönsein. Und für mich hat sich immer mehr gezeigt, ich habe keinen Bock aufs Schönsein und auf dieses Äußerliche, sondern ich will mehr, weil ich weiß, dass mehr möglich ist, weil ich weiß, dass ein Leben ohne die Bulimie wow, einfach geil ist, dass ein Leben ohne die Bulimie wirklich einfach Spaß macht, dir so viel mehr Möglichkeiten eröffnet, als wenn du so eingeschlossen bist, abgekapselt, allein und vor allem all deine Fähigkeiten und all deine Stärken einfach einschließt und nicht lebst. Also für mich wirklich etwas Wunderschönes, was sich da ergeben hat aus diesen, auch deftigen, ich sag mal, Erfahrungen mit einer Kindheit, wo ich keine Bezugsperson hatte, wo ich niemanden hatte, wo ich hingehen konnte. Wenn ich das, ich vergleiche nicht gern, aber ich schaue natürlich bei meinen Kindern, auch bei meinen erwachsenen Kindern. Ich weiß, dass die immer kommen, wenn was ist. Und die Malaika hat mir letztens gesagt, Mama, weißt du, ich habe meinen Freundinnen gesagt, meine Mama, die steht immer zu mir. Auch wenn ich jetzt den größten Schrott anstellen würde, dann wäre sie die Erste, die hinter mir stehen würde. Weil meine Mama ist einfach immer für mich da. Und das ist das, was ich nicht bewusst angestrebt habe, aber wo ich die Dinge dazu getan habe, sage ich jetzt mal, ihnen einfach immer wieder zeige, ihnen das zu spüren gebe, dass ich da bin, dass ich sie gern habe, dass ich sie liebe, genauso wie sie sind, dass ich sie liebe, ob sie jetzt gute Schulnoten machen oder schlechte Schulnoten, ob sie mal mit schmutzigen Kleidern nach Hause kommen, ob sie mal Dinge machen, die Jugendliche machen, die nicht ideal sind, aber trotzdem habe ich sie einfach unglaublich lieb und bin für sie da und stehe jederzeit hinter ihnen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, was auch du für dich mitnehmen kannst, wenn du Kinder hast, wirklich dieses Vertrauen. Und auch das entsteht, wenn du mit der Bulimie aufhörst, weil dann brauchst du nicht mehr zu kontrollieren. Dann kannst du einfach sein. Dann kannst du mit deinen Kindern sein. Dann kannst du ihnen vertrauen. Dann kannst du sie loslassen. Du musst nicht kontrollieren. und du weißt, dass sie sich gut entwickeln. Du hast dieses Gefühl von, es kommt gut. Ja, und das wünsche ich dir von Herzen. Das ist mal so in Mittelkurzform ein Einblick in mein Leben, in meine Geschichte, in die Veränderung, in das, was möglich ist, auch nach 20 Jahren Bulimie auszusteigen. Und manchmal ist es auch schön, wenn es nicht ganz so deftig sein muss, von wegen, ich bringe mich um oder ich gehe weiter. Es darf auch schon vorher der Zeitpunkt sein, um wirklich auszusteigen. Und das wünsche ich euch allen, die hier zugehört haben, von Herzen, jeder Frau mit Bulimie, dass ihr den Ausstieg schafft, dass ihr die Möglichkeiten nehmt, euch Begleitung zu suchen, jemanden zur Seite nehmt, dem ihr vertraut, wo ihr euch wohlfühlt und dann diesen Weg geht. Er lohnt sich wirklich, genau. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Dableiben, fürs Dranbleiben, auch wenn es ein bisschen länger ging. Die nächste Folge geht um, Achtung, Entscheidungen treffen. Sei gespannt, was ich dir da erzähle zum Thema Entscheidungen treffen. Bewerte sehr gern diesen Podcast. Lass mir, wenn es geht, wenn du magst, wenn es dir gefallen hat, 5 Sterne da. Abonniere den Kanal. Ich werde wöchentliche Folgen wirklich aufzeichnen und dir Inspiration und Mut an die Hand geben. Du kannst mir auch folgen auf Social Media, auch da gibt es immer wieder Inspirationen und Möglichkeiten, wie du den Weg findest zurück ins Leben, weil das ist das, was du verdient hast. Ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer es ist. Genieß dein Leben, sei bereit, frei zu werden und alles Liebe. Tschüss.